wiedererkennbar lutherisch. Wie neuartig war die Musik im Gottesdienst der Lutheraner wirklich? Wir wollen auf Spurensuche gehen und Indizien finden für die Novität auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich aber auch auf die Traditionslinien stoßen, einerseits historischer Art, aber auch lokaler. Hier im Studio ist Konrad Küster, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Freiburg und Autor des Buches Musik im Namen Luthers, Kulturtraditionen seit der Reformation. Wir wollen in dieser zweiten Stunde von Musik im Gespräch einen bestimmten situativen Kontext arrondieren, nämlich Musik, die auf die Lebenssituation der Klänge für die Nekropolis sozusagen verweist, Musik, die sich ums Sterben dreht. Hier zunächst ein Beispiel aus einer Region, die wir bis jetzt noch nicht so sehr fokussiert haben, nämlich das Fränkische. Johann Staden war Kantor in Nürnberg und hat ein Werk komponiert, Wenn mein Stündlein vorhanden ist, hier mit dem Winsbacher Knabenchor. Herr Küster, was ist das Besondere just an dieser stadenschen Annäherung an dieses Sterbelied?
Es ist zunächst einmal das typische Repertoire, das ein Schülerchor der Zeit zu singen hatte. Denn man musste den Verstorbenen begleiten. Warum tat man das? Das hat ganz weitgehende Konsequenzen auf die lutherische Musikkultur. Es haben mich einmal Schüler gefragt, warum ist in der lutherischen Kirchenmusik eigentlich alles so traurig? Warum geht es so um Sterben? Es geht um Sterben, weil es um die Erlösung geht. Christus ist am Kreuz gestorben, nachdem, so die vielleicht etwas verkürzende Lesart, Gott, der Gott des Alten Testaments, gelernt hatte, dass er mit seinem Zorn nicht weiterkommt. Die Sünden in der Welt sind einfach da und die Menschen sind unrettbar sündig. Was kann er also tun, um die Menschen irgendwo aus diesem Jammertal rauszuholen? Er kann sie aus dem Jammertal rausholen, indem er ihnen ein Erlösungsangebot macht. Das ist der Tod Christi am Kreuz. Nun kriegt man dadurch keinen Freifahrschein ins ewige Himmelreich, nur wenn man einmal unterschrieben hat, ja, ich akzeptiere das, sondern man muss etwas dafür tun. Man muss, so sündig wie man ist, ewig Gott loben. Ewig Gott loben, das ist eigentlich die Aufgabe der Engel im Himmel. Und deshalb geht es darum, auch bei einem solchen Sterbelied, in einem Satz bei Staden, der ziemlich aufwendig ist. Es ist nicht ganz einfach, es ist nicht die einfachste Form des Liedersingens, die man bei einem Begräbnis durchaus auch haben konnte. Es geht bei einem solchen Sterbelied darum, den Verstorbenen auf dem Weg in den ewigen Himmel zu begleiten. Das kann etwas sehr Fröhliches sein, denn der ewige Himmel ist nicht traurig. Trotzdem dreht es sich eben alles ums Sterben.
Wie geht der Komponist Johann Staden mit dieser Ambivalenz um, dieses doch sehr weite emotionale Spektrum musikalisch fassen zu wollen?
Es ist ein Lied, das in Dur steht. Es ist ein Lied, das im Grunde genommen keine erkennbare Traurigkeit zeigt. Und es geht ja darum, dass man nicht im Grab bleiben wird, sondern dass man in die Ewigkeit überführt wird. Und dieser Übergang in die Ewigkeit hat für die Musik eine ganz weitreichende Bedeutung. Nach Luthers Auffassung, nach der Auffassung des lutherischen Kreises auch, kann man sich ja vorstellen, was heißt eigentlich Ewigkeit? Gott ist ewig, ja. Und wegen der Erlösung muss auch das Lob Gottes ewig sein. Das heißt, wenn die Welt einmal untergegangen ist, dann muss immer noch Gott gelobt werden, denn Gott geht nicht mit unter. Man braucht keine Astronomie mehr, keine Geometrie und keine Arithmetik. Drei der vier fortgeschrittenen sieben freien Künste. Die siebte bleibt übrig, die Musik. Die Musik braucht man im ewigen Himmel, um Gott zu loben. Deshalb ist die Musik genauso ewig wie Gott. Deswegen muss man so sehr, sehr fleißig musizieren. Und man muss sich eben im Leben ein Stück weit auf dieses ewige Musizieren auch vorbereiten. Und deswegen ein Lied wie Wenn mein Stündlein vorhanden ist. Ja, irgendwann ist es vorhanden, das ist ganz klar. Es ist eine gewisse Form der Gelassenheit, die da eine Rolle spielt. So wie die Schüler es dann auch singen.
Wenn mein Stündlein vorhanden ist, von Johann Staden, hier mit dem Winsbacher Knabenchor. Johann Staden, wenn mein Stündlein vorhanden ist, der Winsbacher Knabenchor, war das mit einem erstaunlich aufwendig gearbeiteten Lied, wenn man so schaut, wie diese Echo-Effekte organisiert sind, aber trotzdem, wie raffiniert dieses Prinzip Stauung und Fluss hier organisiert ist. Also ein, darf man das sagen, raffiniert gemachtes Lied dieses Nürnberger Kantors Johann Staden. Konrad Küster, wie ist die Verortung von solchen Fakturen, die ja über das rein Volksliedhafte dann doch sehr, sehr weit hinausreichen?
Ja, die Sache mit dem Raffinierten, das geht komplett auf. Das ist tatsächlich so. Im Prinzip kann man sagen, dass der Aufwand, der für die einzelnen Musikstücke aus Anlass von Sterbensgottesdiensten und Begräbnisgottesdiensten betrieben wurde, dass der natürlich auch nach dem Kassenstand des Betroffenen sich richtete. Ganz ohne Musik durfte es nicht gehen. Die Grundstufe ist tatsächlich das einfache Liedersingen. Das ist die Grundstufe. Zu der Grundstufe gehört auch, dass man Legate aussetzte, Stiftungen. Man bestimmte, dass die Thomaner haben davon in Leipzig ganz massiv profitiert. Man bestimmte, dass jährlich am Sterbenstag vor dem Haus des Verstorbenen ein Lied gesungen werden muss. Und dafür kriegte man dann die Erträgnisse aus der Stiftung ausbezahlt. Dieses Liedersingen ist das hier nicht gewesen. Das ist eine aufwendigere Komposition. Der Aufwand wurde betrieben je nach Kraft, je nach Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Das ist nicht materiell, sondern das ist tatsächlich auch auf diese Weise theologisch hinterlegt. Wie heißt es so schön im Magnificat? Gott hat seine elende Magd angesehen. Er wird auch den Elenden in der Gemeinde sehen, der nur gerade notdürftig ein Lied singen kann. Der wird in den Himmel auch aufgenommen werden können, weil er sich Mühe gibt, nach Kräften Gott zu loben. Wer es allerdings richtig gut kann, wer über virtuose Aufführungskräfte verfügt, ein Hof zum Beispiel, und der springt beim Sterbensgottesdienst zu kurz, der muss natürlich damit rechnen, dass er nachher in der Hölle landet. Insofern geht es tatsächlich darum, das Maximum dessen, was man kann, zum Lobe Gottes einzusetzen. Und dafür braucht man ein wechselseitiges Vertrauen. Ein Vertrauen der außerordentlich Leistungsfähigen darin, dass andere das Maximum, das individuelle Maximum leisten und dass das gut ist. Und umgekehrt, dass diejenigen, die vielleicht die ganz, ganz große Kunst nicht verstehen, auch akzeptieren, weshalb es die ganz große Kunst für die anderen geben muss, die auf eine andere Weise leistungsfähig sind.
Wer legt denn fest, in welcher Art, in welchem Umfang dieser Aufwand denn betrieben werden muss?
Zunächst einmal das eigene schlechte Gewissen. An das schlechte Gewissen wird sowieso appelliert. Das ganze Fegefeuer hat ja mit schlechtem Gewissen zu tun, dass man sagt, oh Gott, was habe ich alles gemacht in meinem Leben? Und das wirkt.
Dann hören wir ein weiteres Lied, das sich rund um das Thema Sterben rankt. Wir waren gerade eben im Fränkischen in Nürnberg und landen nun wieder im Norddeutschen in Hamburg. Thomas Selle war dort Kantor. Zeitlich sind wir jetzt schon ziemlich satt im 17. Jahrhundert angekommen. Es war aber ein reicher Mann, auch das wieder ein Verweis, Herr Küster, darauf, was Sie eben sagten, dass also in der Tat auch die materiellen Möglichkeiten die entsprechend aufwendige Ausgestaltung durchaus auch determinieren können. Hier in einer Einspielung mit dem Johann Rosenmüller Ensemble unter Leitung von Arno Paduch. Das ist dann schon eine ganz elaborierte Faktur, der wir hier begegnen in diesem Werk von Thomas Selle. Es war aber ein reicher Mann, das Johann Rosenmüller Ensemble unter Arno Paduch. Ja, hier wird der Gesang auf höchst virtuose Weise verwoben mit dem, ja, instrumentale Grundierung trifft's ja nun schon gar nicht mehr. Das ist ja eine Zutat, die einen sehr hohen ästhetischen Eigenwert hat und das vokale Geschehen ja auf eine höchst virtuose und abwechslungsreiche Weise umspielt, bespiegelt, teilweise auch konterkariert. Ist das so der Gipfel dessen, was man an musikalischem Aufwand in einer solchen Faktur betreiben kann?
In der Zeit gehört es mit zu dem, was zu den Gipfelpunkten gehört. Das ist um 1650. Das ist eigentlich von Selle wohl komponiert als ein Stück zu einem normalen Sonntagsgottesdienst, denn das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus ist ja ein normaler Evangelientext für einen Sonntag. Das, worum es hier eigentlich besonders interessant gehen kann, ist, es ist nicht nur Hamburg, sondern es ist in einer Landgemeinde in Altenbruch, heute ein Stadtteil von Cuxhaven, 1653 in einer Musikpredigt erwähnt worden. Damals hat ein Pfarrer den Gottesdienst zum Tod des örtlichen Lehrers ausgestaltet. Er berichtet über das Musikleben am Ort, das ganz ähnlich wie im gleichzeitigen Mitteldeutschland auf Adjuvantenbasis geführt wurde. Das heißt, dass professionelle Laien sozusagen, also Mitglieder der Gemeinde, die richtig gut Musik machen konnten, im Musikleben mitmachten. Und er vergegenwärtigt der Gemeinde das, was ideale Musik ist. Das, was Musik ist, die einem sozusagen einen ganz schwachen Vorgeschmack des himmlischen Musizierens geben kann, das exemplifiziert er an einigen Stücken. An einem Sterbenslied, Wie bin ich doch so herzlich froh, von Heinrich Grimm, so wie der Schulmeister das mit seinen Schülern gesungen hat. Eine alttestamentliche Motette von Andreas Hammerschmidt und an diesem Stück. Das heißt, diese Stücke sind auch in einer Landgemeinde, in einem reichen Bauerndorf, aber immerhin ganz klar in einem Bauerndorf so präsent gewesen, dass man sich darunter etwas vorstellen konnte, wenn der Pfarrer von der Kanzel darüber predigte. Also das, was er hier sagt, als die vokalen Anteile des reichen Manns, der um sein Seelenheil ringt, aber es ist halt zu spät, er ist im ewigen Feuer und hat den Blick auf den armen Lazarus, dem er zu Lebzeiten nichts gegeben hat. Und der arme Lazarus sitzt in Abrahams Schoß. Und der reiche Mann bittet, wie wir das gerade gehört haben, ich habe noch 5 Brüder, gib ihnen eine Botschaft. Und Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten. Es könnte noch jemand zu ihnen kommen, sie würden es immer noch nicht glauben. Das ist der Gedanke, der Appell, der an die Gemeinde gerichtet wird. Und selbstverständlich standen alle dahinter. Es standen diejenigen dahinter, die tatsächlich nur ein Lied singen konnten. Die haben akzeptiert, dass diese Musik auch den Weg ins ewige Himmelreich erschließen muss. Genauso wie man akzeptiert hat, dass Leute, die nur das Lied singen können, auch nur die es praktiziert haben.
Wir hören ein weiteres Beispiel dieser Musiken, die sich rund um das Thema Sterben ranken, von Georg Österreich. Unser Keiner lebet ihm selber. Da sind wir auch wieder über die Jahrhundertgrenze drüber gesprungen und befinden uns im 18. Jahrhundert.
Wir sind gerade eben im 18. Jahrhundert, das ist 1702. Und es ist eine Komposition, die an einem Fürstenhof entstand. Es gibt ganz, ganz wenige Musiken in dieser hohen Etage, weil aus der Zeit eigentlich die meisten Musiksammlungen, die auch so spezifisch ortsgebunden sind, verloren gegangen ist. Das ist Musik von Schloss Gotthof in Schleswig-Holstein. Die Musik, die dort gepflegt wurde, ist durch den Komponisten hier, Georg Österreich, erhalten geblieben. Und man hat auf die Weise eine Art Mittelpunkt zwischen der großen Trauermusik des früheren 17. Jahrhunderts, die man so kennt. Das sind die musikalischen Exequien von Schütz. Und man hat eine ähnliche Behandlung solcher biblischer Texte im 19. Jahrhundert, ist ein deutsches Requiem von Brahms.
Musik von Georg Österreich, Unser Keiner lebet ihm selber. Manfred Cordes und das Ensemble Weser Renaissance. Musik.
Thank you. Oh.
Unser Keiner lebet ihm selber. Manfred Cordes und das Ensemble Weser Renaissance. Konrad Küster, wie bewusst werden ja solche mitunter frappierenden musikdramaturgischen Wirkungen hier implementiert in solche Trauergesänge?
Ganz bewusst. Georg Österreich war ein Musiker, der mit Dramaturgie ganz viel spielte, der manchmal, hat man den Eindruck, fast stärker an den Effekten arbeitete, als daran, dass er nun das große Interesse an einer groß angelegten, sauber durchgeführten Fuge hatte. Und das ist sehr dramatisch, es ist sehr theatralisch. Georg Österreich war ein brillanter Sänger, er wusste, wie Theater funktioniert.
Wir werden von diesen vielen Stationen nun einen weiteren Blick in Richtung Thüringen wagen. Der Gehrener Bach, Johann Michael Bach, der hier eine Trauermusik komponiert hat. Halt, was du hast und Jesu, meine Freude. Wie weit kann man hier von einer Lokaltradition sprechen, wenn man sich den Befund dieses Werkes vor Augen führt, das Johann Michael Bach hier komponiert hat?
Es ist eine lokale Tradition insofern, als in der Zeit um 1690, 1700 es vor allem im mitteldeutschen Raum interessant war, die Musik der jungen Kirchenlieder, die eigentlich keine Kirchenlieder waren, sondern erst gerade dazu wurden, zu konfrontieren mit Bibelworten. Halt, was du hast, dass niemand deine Krone nehme, ist ein Text aus der Offenbarung, tatsächlich Ewigkeit in Reinkultur. Und auf die Frage sozusagen, halt, was du hast, dass niemand deine Krone nehme, antwortet Johann Michael Bach mit Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide. Das ist auf die Weise eine klare Information, wie man mit diesen textlichen Gegenüberstellungen gut arbeiten kann. Es geht eigentlich jetzt nur noch darum, dass der Profi, der Musikprofi, der es gelernt hat, zu den Engeln kommt. Es ist nicht mehr so, dass jeder, egal wie viel sie oder er gelernt hat, es schon schaffen wird. Hauptsache, man macht es mit maximalem Kräfteeinsatz individuell. Das ist der Unterschied und das ist ein Stück weit natürlich eine Grundlage dafür, dass das Liedersingen in der Kirche nun auch die große Musik verdrängt. Denn im Grunde genommen, das, was wir machen, hätte den Lutheranern nicht gefallen, dem echten lutherischen Kreis. Die hätten gesagt, was? Ihr singt nur Lieder im Gottesdienst? Ihr strengt euch nicht mehr an? Was macht ihr denn sonst mit eurer Musik? Wisst ihr eigentlich, was ihr damit riskiert? Dass das nicht mehr so ist, das zeigt sich eben in der Zeit um 1700, vielleicht auch schon ein bisschen früher, im mitteldeutschen Raum, in dem man durch den Dreißigjährigen Krieg auch verunsichert worden ist. Man wusste ja nicht mehr, wo oben und unten ist. Man wusste nicht mehr, was man glauben sollte. Wie schrecklich das Leben überhaupt sein konnte. Man musste sich neu vergewissern. Man musste neu sehen, wie man Boden unter die Füße bekam. Und dabei ist ein Stück weit auch die große Musik über die Klinge gesprungen. Allerdings hat dieser Sprung dann sehr, sehr lange gedauert. Das ist dann noch eine Geschichte, die aus dem mittleren 17. Jahrhundert locker 150 Jahre weitergeht.
Da werden wir in der kommenden Stunde einen kleinen Fokus darauf setzen. Zunächst Johann Michael Bach, der Gehrener Bach. Halt, was du hast und Jesu, meine Freude, Cantus Köln und Konrad Junghähnel.
Halt, was du hast, halt, was niemand deine Krone nehme, halt was du Jesu, meine Freude, halt was du meines Herzens weiß, niemand deine Krone nehme, halt was du hast.
Halt, was du hast und Jesu, meine Freude von Johann Michael Bach, Konrad Junghähnel und das Ensemble Cantus Köln. Ja, nun gibt's Nachrichten und in der dritten und letzten Stunde von Musik im Gespräch, da schauen wir auf das Verhältnis zwischen Vokal- und Instrumentalmusik.